ARD Sounds.
Wir haben ein Interesse daran, dass hier wieder Sicherheit und Ruhe einkehrt, dass die Energieversorgung sichergestellt werden kann und die Nachbarstaaten erst recht.
Das hat Außenminister Wadephul bei seiner Nahostreise gesagt. Trotzdem gehen die gegenseitigen Angriffe Israels und des Irans weiter.
Die israelischen Streitkräfte attackieren weiterhin massiv Ziele im Iran. Unsere Korrespondentin berichtet über die Lage der Menschen dort.
Und der Iran schlägt zurück. Dabei steht auch die Straße von Hormus im Fokus. Dort hat der Iran Handelsschiffe angegriffen.
Welche Folgen die Angriffe für die Golfstaaten und deren Verhältnis zu den USA haben, das schätzt ein Experte für uns ein.
Und unsere Korrespondentin berichtet, wie vor allem die Gastarbeiter in den Golfstaaten unter den Angriffen des Irans leiden.
Der Krieg im Nahen Osten hängt auch mit dem Krieg in der Ukraine zusammen. Denn jetzt sind Experten für Drohnenabwehr von dort ziemlich gefragt.
Und Bundestagspräsidentin Julia Klöckner ist nach Kiew gereist und hat dort vor dem Parlament gesprochen.
Hallo, ich bin Johannes Zuber aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Astrid Fietz. Hier ist die neue Ausgabe unseres Podcasts Machtfragen, das sicherheitspolitische Update, am 11. März um 16.30 Uhr. Wie ihr es vom bisherigen Format Krieg und Terror gewohnt seid, bekommt ihr hier verlässlich die wichtigsten Informationen über die aktuelle Lage in den Brennpunkten der Welt. Außerdem beleuchten wir Hintergründe, bieten Analysen und fragen nach Perspektiven. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid bei Machtfragen aus der Nachrichtenredaktion von NDR Info in Zusammenarbeit mit Streitkräfte und Strategien. Es ist der 12. Tag des Iran-Kriegs und auch heute hat Israel wieder massiv Ziele in der Region angegriffen.
Israel hat nach eigenen Angaben eine groß angelegte Angriffswelle auf den Iran gestartet. Außerdem haben die israelischen Streitkräfte wieder Ziele im Libanon angegriffen. Nach eigenen Angaben haben sie dabei Stellungen der Hisbollah-Miliz ins Visier genommen. Das libanesische Gesundheitsministerium meldet, dass dabei 14 Menschen getötet wurden. Insgesamt sind demnach seit Kriegsbeginn mehr als 570 Menschen im Libanon ums Leben gekommen.
Auf der anderen Seite greift auch der Iran weiter Ziele in der gesamten Golfregion an. Laut Staatsmedien haben die iranischen Streitkräfte unter anderem Ziele in mehreren israelischen Städten angegriffen, außerdem US-Einrichtungen im Nordirak, Bahrain und Kuwait. Mehrere Golfstaaten melden, dass sie iranische Drohnen abgefangen haben, darunter Saudi-Arabien.
Und immer wieder geht es auch um die Straße von Hormus. Die britische Behörde für maritime Sicherheit meldet, dass dort ein Frachter von einem Geschoss getroffen wurde. Auch vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate hat es demnach Attacken auf zwei Frachtschiffe gegeben. Verantwortlich dafür sollen die iranischen Revolutionsgarden sein.
Ein Ende des Kriegs scheint also nicht wirklich in Sicht, obwohl US-Präsident Trump das ja in Aussicht gestellt hat.
Ja, ganz im Gegenteil. Die Menschen im Iran, die stellen sich darauf ein, dass der Krieg noch weitergehen wird. Das berichtet unsere Korrespondentin Pia Masurchak aus Istanbul.
In dieser Teheraner Straße wirkt es nicht so, als könne dieser Krieg bald enden. Ein Reporter der staatsnahen Nachrichtenagentur MER News steht vor einem Häusergerippe. Auf der Straße liegen Trümmer. Die Häuser nebenan haben keine Fensterscheiben mehr. In einer Wand klafft ein riesiges Loch. Mehr als 16.000 Wohnungen seien im ganzen Land zerstört oder beschädigt worden seit Beginn des Krieges. Zahlen des iranischen Roten Halbmonds, die sich nicht überprüfen lassen. Einwohner der Hauptstadt berichten, Handwerker, vor allem Glaser, sind derzeit kaum zu finden. Notdürftig werden Fenster mit Plastikfolie abgedeckt, bei Temperaturen, die nachts knapp über dem Gefrierpunkt liegen. Wer konnte, hat die großen Städte deshalb verlassen. Die 60-jährige Foruch ist in Teheran geblieben. Sie hat keine Verwandten außerhalb der Stadt, bei denen sie unterkommen könnte. Sehen Sie, in den letzten 2 oder 3 Tagen hatten wir so viele Schreckmomente, weil die Angriffe zu heftig sind. Ich habe aber keine Hoffnung auf ein schnelles Ende des Krieges, denn Trump ist verrückt und seine Amtskollegen hier sind ebenfalls verrückt. So etwas wie Alltag gibt es kaum in der iranischen Hauptstadt. Ladenbesitzer berichten, ihre Umsätze seien eingebrochen, es gäbe kaum Kundschaft. An Geld zu kommen ist ohnehin schwierig, bei 2 staatlichen Banken sind die internen IT-Systeme ausgefallen. Und weil das Internet blockiert ist, haben viele Menschen Probleme, Zugang zu ihrer Krankenversicherung zu bekommen. Viele seien deshalb gezwungen, Medikamente auf dem freien Markt zu kaufen, was sich angesichts der rasanten Inflation nur wenige leisten können. Die Gesundheitsversorgung leidet unter dem Krieg. Ein Sprecher des Roten Halbmonds gegenüber der staatsnahen Nachrichtenagentur MER. 65 Bildungszentren und Schulen sowie 16 Zentren des Roten Halbmondes wurden beschädigt. Dazu 77 medizinische Zentren und Apotheken. 7 Mitglieder des Roten Halbmonds wurden verletzt und einer unserer Kollegen getötet. Die iranische Bevölkerung verarmt seit Jahren. Der Staat schafft es immer weniger, die grundlegendsten Bedürfnisse zu befriedigen. Das war auch Anfang des Jahres der Auslöser der massiven Protestwelle. Das Regime ließ damals Tausende, möglicherweise Zehntausende Menschen töten. Und jetzt? Vorsorglich droht der iranische Polizeichef. Wenn jemand auf Aufforderung des Feindes auf die Straße geht, betrachten wir ihn nicht als Demonstranten, sondern behandeln ihn genauso wie unsere Feinde. Alle unsere Kräfte sind bereit, den Finger am Abzug, um ihre Revolution zu verteidigen. Die Teheranerin Farouk sagt, sie habe viele gesehen, die anfangs froh waren über den Krieg, in der Hoffnung, dass sich nun endlich etwas ändere im Land. Sie selbst mache sich keine Illusionen. Ich persönlich habe vor dem Krieg und bis heute nicht daran geglaubt, dass Krieg Veränderung bewirken kann. Aus der Zerstörung durch Krieg kann kein Aufbau, keine Entwicklung und keine Veränderung hervorgehen. Die große Mehrheit der regimekritischen Iranerinnen und Iraner steckt fest. Zwischen den Luftschlägen, dem täglichen Ausnahmezustand einerseits und der Gewalt des Regimes andererseits.
Als erster europäischer Außenminister seit dem Beginn des Kriegs ist Johann Wadephul in die Region gereist. Zuerst war er in Zypern und Israel. Gestern ist er weiter nach Saudi-Arabien geflogen.
Und auch dort ging es natürlich um den Krieg und die anhaltenden Angriffe des Irans auf Saudi-Arabien und die anderen Golfstaaten, aber auch darum, wie es nach einem möglichen Kriegsende weitergehen könnte. Das berichtet Sabina Mattei.
Im Königreich Saudi-Arabien hatte Wadephul bereits am Abend, gleich nach der Ankunft aus Israel, Gespräche mit seinem saudischen Kollegen Faisal bin Farhan geführt. Anschließend sagte er in der ARD, eine Ausweitung des Konflikts müsse unbedingt vermieden werden.
Das scheint mir auch ein Interesse zu sein, das viele Staaten hier im Golf haben.
Im Online-Dienst X erklärte Wadephul, Deutschland stehe solidarisch an der Seite Saudi-Arabiens und er forderte ein Ende der wörtlich wahllosen Angriffe des Iran auf seine Nachbarstaaten. Obwohl diese sich der israelisch-amerikanischen Luftkampagne gar nicht angeschlossen haben, stehen sie seit Beginn im Visier Teherans, auch Saudi-Arabien. Am Morgen fing die saudische Armee nach offiziellen Angaben unter anderem ballistische Raketen auf dem Weg zu einem Luftwaffenstützpunkt und zu einem Ölfeld ab. Am Sonntag waren erstmals Menschen bei einem iranischen Drohnenangriff auf ein Wohngebäude in dem Königreich getötet worden. Es handelte sich um 2 Männer aus Bangladesch. 12 Personen wurden bei der Attacke verletzt. Mit einem schnellen Ende dieses Krieges rechnet Johann Wadephul nach eigenen Worten nicht. Dennoch will der deutsche Außenminister bei seinen Gesprächen am Golf schon jetzt über Perspektiven für die Zeit nach dem Ende des Krieges sprechen.
Wir haben ein Interesse daran, dass hier wieder Sicherheit und Ruhe einkehrt, dass die Energieversorgung sichergestellt werden kann und die Nachbarstaaten erst recht. Und sie haben ein großes Interesse daran, das mit Deutschland, mit Europa zu besprechen und das gemeinsam zu formulieren.
Am Dienstag hatte das saudische Unternehmen Aramco, der größte Erdölexporteur der Welt, vor katastrophalen Folgen für die internationalen Ölmärkte gewarnt, sollte der Iran weiterhin den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormuz behindern.
Saudi-Arabien wollte den Krieg nicht und hat verständlicherweise jetzt auch ein Interesse daran, dass er bald endet. Warum genau das so ist, das hat Sebastian Sons bei NDR Info erklärt. Er ist Islam- und Politikwissenschaftler beim Forschungszentrum Carpo in Bonn.
Grundsätzlich ist Saudi-Arabien jetzt erstmal im Auge des Sturms und das wollte man unter allen Umständen vermeiden. Es ging darum, tatsächlich eben mit einer 360-Grad-Außenpolitik mit jedem zu sprechen, enge Partnerschaften mit den USA aufrechtzuerhalten, aber gleichzeitig sich dem Iran anzunähern, auch mit China gute Beziehungen zu haben, gerade wirtschaftlich. Und dahinter steckte das Kalkül im Endeffekt, einerseits unersetzlich sein zu wollen, andererseits sich damit unverletzlich zu machen. Und das ist in tragischer Art und Weise derzeit, hat das nicht funktioniert. Und vor dem Hintergrund muss Saudi-Arabien dann auch seine Strategie anpassen. Im Vergleich zu den anderen Golfstaaten würde ich nicht sagen, dass sie ein Profiteur sind, aber sie können zumindest beispielsweise die Sperrung der Straße von Hormuz besser abfedern, weil sie andere Möglichkeiten haben, das Öl umzuleiten durch eine Pipeline, die eben vom Osten des Landes ins Westen, in den Westen ans Rote Meer läuft. Da hat man andere Möglichkeiten. Aber wenn zum Beispiel jetzt auch das Rote Meer wieder stärker auch in den Fokus von Angriffen gerät, dann wird das eben auch ein Problem. Und von daher ist dieser Krieg definitiv für die Marke Saudi-Arabien ein Problem und auch geschäftsschädigend.
Und der Krieg hat auch Auswirkungen auf das Verhältnis der Golfstaaten zu den USA.
Die Frustration mit den USA und insbesondere mit Donald Trump ist sehr hoch am Golf. Nicht erst seit heute, das haben wir schon in seiner ersten Administration gesehen. Auch da war diese unbedingte Solidarität mit den Golfstaaten nicht gegeben, die man sich erhofft hatte, trotz eben dieser engen persönlichen und geschäftlichen Beziehungen. Das heißt, die Golfstaaten müssen einen Balanceakt vollführen. Sie müssen auf der einen Seite weiterhin sicherheitspolitisch mit den USA zusammenarbeiten. Dazu gibt es schlichtweg gar keine Alternative. Man hat sich hier sehr, sehr eng mit den Amerikanern zusammengetan, gerade im militärtechnischen und sicherheitspolitischen Bereich. Man muss auf der anderen Seite aber weiterhin versuchen, eben auszubalancieren und Beziehungen zu seinen Nachbarn zu managen, auch zu einem Iran, egal wie der dann in Zukunft aussieht. Die Geografie bleibt, wie sie ist, und der Iran bleibt ein direkter Nachbar. Und dementsprechend haben die Golfstaaten vor allen Dingen vor einem Szenario Angst, nämlich einen Staatszerfall im Iran, dass es Bürgerkrieg gibt, dass es Anarchie und Chaos gibt. Man merkt jetzt schon die Auswirkungen, was passiert, wenn tatsächlich dieser große Staat, 90 Millionen Einwohner, zerfällt und in inneren Konflikten zerrissen wird. Das mag sich keiner am Golf ausmalen, und deswegen hofft man in gewisser Art und Weise auch wieder irgendwie das Verhältnis zu Iran zu managen, wenngleich das Vertrauen selbstverständlich vollkommen zerrüttet ist derzeit.
Das waren die Einschätzungen von dem Islam- und Politikwissenschaftler Sebastian Sonz vom Forschungszentrum Carpo in Bonn.
Nach dem Besuch in Saudi-Arabien hat Außenminister Wadefuhl seine Nahostreise fortgesetzt. Inzwischen ist er in Katar angekommen. Davor war er auch kurz in den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Und auch dort bekommen die Menschen den Krieg zu spüren, vor allem diejenigen, die ohnehin schon am wenigsten geschützt sind, nämlich die Gastarbeiter. Anna Osius hat mit mehreren von ihnen gesprochen.
Wenn Mohammed durch Dubai fährt, lässt ihn das mulmige Gefühl nicht los. Mohammed ist Taxifahrer. Seinen Namen haben wir zu seinem Schutz geändert. Seit ein paar Jahren lebt der Ende 40-Jährige aus Pakistan am Golf, verdient in Dubai Geld, das er zu seiner Familie nach Hause schickt. Doch seit ein paar Tagen ist alles anders. Dubai steht unter Beschuss. Der Iran feuert Raketen und Drohnen auf die Glitzermetropole. Mohammed wäre um ein Haar getroffen worden. Ich habe einen Gast an einem Hotel abgesetzt, fuhr gerade weg, und in der Sekunde wurde das Hotel getroffen. Boom, es brannte. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Seitdem hat er Angst, gibt er zu, würde am liebsten zu Hause bleiben. Aber das geht nicht. Zu groß ist der wirtschaftliche Druck. Wer nicht fährt, bekommt kein Gehalt. Und die Taxifahrer arbeiten auf Kommission. Sie müssen monatlich Geld an die Firma zahlen. Zu Hause in Sicherheit bleiben bei Raketenalarm? Das können sich viele Gastarbeiter in den Golfstaaten nicht leisten. Zehntausende leben hier, aus Ländern wie Bangladesch, Pakistan, Nepal, geflohen vor der Armut in ihrer Heimat. Auch Joyce aus den Philippinen geht zur Arbeit, verkauft Dubai-Schokolade in einem großen Einkaufszentrum. Aber es sind kaum noch Touristen da. Ja, Sorgen würde sie sich schon machen, erzählt sie. Sie hatte mit ihrem Arbeitgeber gesprochen, ob sie aus Sicherheitsgründen zu Hause bleiben dürfte. Die Antwort war eindeutig. Wer nicht kommt, bekommt kein Gehalt, haben sie gesagt. Also kommen wir. Allein in den Emiraten sind bislang offiziellen Angaben zufolge mindestens 6 Menschen durch den iranischen Beschuss gestorben. Mehr als 100 wurden verletzt. Die meisten Opfer Gastarbeiter aus Asien. Denn sie sind weiter draußen unterwegs. Auch Sayed fährt. Vor wenigen Tagen wurde ein Bekannter von ihm getötet, auch ein Taxifahrer, als ein Geschoss in der Nähe einer bekannten Mall auf sein Auto stürzte. Ob es eine Drohne war oder ein herabstürzendes Raketenteil, weiß er nicht. Die Drohnen machen ihm Angst, auch wenn das meiste abgefangen werden kann. Heute Morgen hat wieder ein Kollege eine Drohne gesehen. Die Drohnen sind schrecklich. Meine Eltern sagen, ich soll nach Hause, nach Bangladesch kommen, in Sicherheit. Aber die Flüge sind so teuer. Ich habe immer gesagt, Dubai ist sicher. Hier gilt die Sicherheit für alle. Aber jetzt habe ich Angst. Sie haben keine Regierung, die sie rausholt, keine Versicherung, die sie auffängt. Sayed hofft, dass die Taxifirma sie unterstützt, denn die Fahrgastzahlen sind dramatisch zurückgegangen. 20% vom Normalbetrieb nur noch, schätzt er. Die meisten Leute bleiben zu Hause. Die Einkaufszentren sind gespenstisch leer. Selbst an bekannten Attraktionen wie dem Burj Khalifa, dem höchsten Wolkenkratzer der Welt, knubbeln sich keine Besuchermassen mehr. Dubai im Ausnahmezustand. Nur sie machen weiter, als wäre nichts geschehen, die Gastarbeiter. Wir haben keine Wahl, sagt Mohammed und fährt wieder los.
Der Angriff Israels und der USA auf den Iran und die Gegenschläge des iranischen Regimes auf eigentlich unbeteiligte Golfstaaten betrifft also immer mehr Länder und die Menschen dort. Und der Krieg im Nahen Osten hat auch Auswirkungen auf einen anderen Krieg, nämlich den in der Ukraine.
Dort kämpft das Militär ja schon seit 4 Jahren gegen die Drohnenangriffe aus Russland, also genau gegen die Drohnen, mit denen der Iran jetzt die Länder im Nahen Osten attackiert. Logisch, dass die ukrainische Expertise dort jetzt gefragt ist. Das berichtet Nils Bula aus Kiew.
Auf dem Expo Center in Kiew, einem großen Messegelände unter freiem Himmel, geht der Winter zu Ende. Letzte Schneereste schmelzen bei Plusgraden in der Sonne. Ein paar Glühweinstände haben noch geöffnet, die große Eislaufbahn wird abgebaut. An anderer Stelle ist der Frühling schon sichtbarer. In einem Blumenstand schauen sich Familien und Pärchen nach der passenden Frühjahrsdeko um. Die Ukraine hat den härtesten Winter im russischen Angriffskrieg überstanden. Mittlerweile läuft die Versorgung mit Strom und Wärme in Kiew wieder stabiler. Trotzdem sieht der ukrainische Energieminister Denis Schmyhal nach wie vor ein großes Defizit bei der Stromerzeugung. Stand heute haben wir weniger als 10 Gigawatt unserer Kapazität zur Stromerzeugung übrig. Auch nachdem wir einen Teil unserer Energieinfrastruktur wiederhergestellt haben, können wir den Bedarf der Wirtschaft nicht vollständig damit abdecken. In der Spitze liegt der Bedarf im Winter etwa bei 18 Gigawatt. Zusätzlich zur eigenen Erzeugung importieren wir 2 Gigawatt Strom aus Europa. Zum Vergleich, vor der russischen Großinvasion 2022 lag die Erzeugungskapazität noch bei 32 Gigawatt. Dass sie so stark zurückgegangen ist, liegt zum einen daran, dass Russland Kraftwerke in den besetzten Gebieten kontrolliert. Auf der anderen Seite wurden viele Energieanlagen durch russische Angriffe zerstört. Von Dezember 2025 bis Februar 2026 griff Russland die Ukraine mit mehr als 14.000 Gleitbomben, 730 Raketen und fast 19.000 Drohnen an, teilte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky mit. Vieles davon traf auch die Energieinfrastruktur. Anfang Februar hatten mehrere russische Raketen das Heizkraftwerk im Kiewer Stadtteil Darnitsa getroffen. Momentan laufen die Reparaturarbeiten. Frühestens in einem Monat soll das Kraftwerk zumindest wieder teilweise in den Betrieb gehen. Für einen besseren Schutz vor künftigen russischen Angriffen will die ukrainische Regierung die Energieversorgung neu organisieren. Dazu der Minister für die Gemeinde- und Territorialentwicklung Oleksiy Kuleba. Wir müssen uns von der zentralen Versorgung mit Wärme und Strom, die vor 70 Jahren aufgebaut wurde, verabschieden. Wir müssen eine vollständige Dezentralisierung anstreben, um Städte und Regionen unabhängiger zu machen. Das ist der einzige Ausweg. Am Wochenende waren wieder einmal Explosionen in Kiew und in vielen anderen Städten der Ukraine zu hören. Bei russischen Luftangriffen wurde auch die Energieinfrastruktur getroffen. In Kiew fiel in mehr als 1.900 Gebäuden die Heizung aus. Zwar sorgen der Frühlingsbeginn und die milderen Temperaturen für Erleichterung, die Probleme der Energieversorgung bleiben aber trotzdem.
Und wir bleiben noch in der Ukraine. Dort war heute Bundestagspräsidentin Julia Klöckner zu Besuch und sie hat in Kiew eine Rede vor dem Parlament gehalten.
Darin hat sie den Abgeordneten Respekt gezollt dafür, dass sie selbst unter den russischen Angriffen ihr Land weiter am Laufen halten. Und Klöckner hat weitere Hilfe versprochen, auch wenn der Fokus gerade eher auf dem Nahen Osten liegt.
Ich möchte als Präsidentin des Deutschen Bundestages Ihnen heute wirklich eine Sorge nehmen, die ich verstehen kann, dass Sie sie haben. Wir verlieren Sie in der Ukraine nicht aus dem Blick, im Gegenteil.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Astrid Fietz. Bei mir im Studio war Johannes Zuber aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.